Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, Sie heute Morgen zu sehen und dass wir hier sein können. Als Predigttext habe ich für den heutigen Sonntag ausgewählt aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und an demselben Tag sprach er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns hinüberfahren ans andere Ufer. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Schiff mit. Und es waren andere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm auch Wind und Meer gehorsam sind? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt über diesen Text unter das Thema gestellt: Glauben heißt Leben an der Hand des Allmächtigen. Glauben heißt Leben an der Hand des Allmächtigen. Eine Parabel aus China erzählt von einem armen Bauern. Seinen kleinen Acker bestellt er mit einem alten, müden Pferd. Vom Ertrag lebt er mehr schlecht als recht mit seinem einzigen Sohn. Eines Tages läuft ihm nun sein müdes altes Pferd davon. Alle Nachbarn kommen und bedauern ihn wegen dieses Unglücks. Der Bauer bleibt ruhig und sagt: Woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kommt das Pferd zurück und bringt 10 Wildpferde mit. Die Nachbarn kommen wieder und gratulieren ihm zu seinem großen Glück. Der Bauer bleibt bedächtig und antwortet: Woher wisst ihr, dass es Glück ist? Der Sohn fängt die Pferde ein, nimmt eines von ihnen, um es einzureiten. Das wilde Pferd wirft ihn ab und erbricht sich das Bein. Alle Nachbarn kommen und jammern über das Unglück. Der Bauer sagt: Woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Bald darauf bricht ein Krieg aus. Alle jungen Männer müssen zur Armee. Viele fallen im Krieg. Nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein kann zu Hause bleiben. Der Pfarrer, der diese Parabel erzählt, fügt dazu: Wir Menschen sehen Glück und Unglück oft nur vordergründig, ungenau und damit falsch. Wir denken wie die Nachbarn nur an das Sichtbare und Heutige. Aber die Dinge liegen oft ganz anders und tiefer und in größeren Zusammenhängen. Gott sieht die Ereignisse anders. Er sieht die Hintergründe, die Zusammenhänge, die Auswirkungen und das Ziel. Und er fasst die Gedanken zusammen mit dem Kernsatz: Wichtiger als das Verstehen ist das Vertrauen. Deshalb habe ich die Predigt mit dieser kleinen Parabel eingeleitet, um auf diesen Kernsatz hinzuweisen: Wichtiger als das Verstehen ist das Vertrauen. Wir alle kennen unzählige Situationen in unserem Leben, wo wir entsetzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt: Herr, was soll das? Was soll das? Wo wir die Wege Gottes ganz und gar nicht verstehen konnten. Und dann gilt es, dass wir nicht verstehen müssen, sondern vertrauen dürfen, auch da, wo wir Gott überhaupt nicht in seinen Führungen verstehen können. Christlicher Glaube ist Vertrauen. Vertrauen auf Gott, den Vater, Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen. Wir haben ja gerade einleitend als Predigttext den Bericht aus Markus 4 gehört. Das ist eine Lehrgeschichte über Gott, den Allmächtigen. Versetzen wir uns in die Situation. Friedlich liegt der See da vor Jesus und seinen Jüngern. Und Jesus sagt: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Die Jünger steigen ein und los geht's. Aber auf dem See kommt plötzlich und unvermittelt ein gewaltiger Wirbelsturm auf. Der See Genezareth ist berüchtigt für seine schnell aufziehenden, gewaltigen Stürme. Gerade noch war alles harmonisch und schön, dann kommt die erste Böe und in Minuten oder gar Sekunden schnelle verwandelt sich der ganze See in einen einzigen Hexenkessel. Ein gewaltiger Sturm. Markus betont in seinem Bericht mit zwei verschiedenen Begriffen im Griechischen, ein Wirbelsturm und ein großer, ein mächtiger Wind. Die Wellen schlagen ins Boot, die Brecher schlagen über ihm zusammen, das Boot läuft schon voll von Wasser und droht zu sinken. Es herrscht akute Lebensgefahr. Wir kennen solche Situationen. Situationen, in denen uns im übertragenen Sinn das Wasser bis zum Hals steht. Da hatte vielleicht das Kind einen Unfall. Es liegt im Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Oder jemand wird von Arbeitslosigkeit betroffen. Ein Schicksal, das ja heute viele, auch die einen sicher geglaubten Job hatten, betreffen. Finanziell wird er schnell an den Rand des Ruins getrieben. Das Häusle, das er mit viel Kraft und Liebe geplant und im Schweiß seines Angesichts gebaut hat, muss verkauft werden. Oder eine Ehe ist am Zerbrechen. Der Betreffende müht sich seit Jahren, er betet und ringt ohne Erfolg und das Schifflein sinkt tiefer und tiefer. Oder eine schwere Krankheit tritt ein. Die Ärzte versuchen ihre Kunst vergeblich. Heilung oder auch nur Besserung ist nicht in Sicht. Liebe Geschwister, nur einige Beispiele für Stürme unseres Lebens. Manche sind kurz und heftig und sie können uns trotz ihrer Kürze ganz gehörig durcheinander schütteln und aus der Bahn werfen. Andere entwickeln sich zu Dauerkrisen unseres Lebens. Und wenn wir sie auch im Vertrauen auf den Herrn anfangs noch wacker getragen haben, so merken wir im Lauf der Jahre, wie uns diese Krisen innerlich zermürben. Wir sagen, Glaube ist Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Aber was tut er jetzt, dieser Gott? Er ist ja mit an Bord. Jesus ist da auf dem Schiff. Wo ist jetzt Jesus? Was macht Jesus, wenn die Jünger am Absaufen sind? Markus sagt es uns. Jesus aber schlief. Hinten im Boot auf einem Kopfkissen. Wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und fragen, kann denn das die Möglichkeit sein? Das darf doch nicht wahr sein, die Jünger sind am Ersaufen und Jesus schläft. Auf einem Kissen. Ich habe über dieses Kissen viele Jahre hinweg gelesen, das ist mir beim Bibellesen überhaupt nie aufgefallen. Und als mir es dann auffiel, habe ich extra im Urtext nachgeschlagen, ob das wirklich dasteht. Luther hat auch manchmal noch frei was, eine Kleinigkeit, einen Akzent, um was zu betonen, dazugefügt. Die Freiheit hat er sich manchmal genommen. Aber es steht wirklich da. Im Bericht des Markus ist das Kissen erwähnt. Und wenn Gottes Wort uns solche Details berichtet, dann geschieht das nicht von ungefähr. Ein Kennzeichen der biblischen Berichte ist ja eigentlich ganz anders, als wir es gerne hätten. Wir hätten gern sensationelle Geschichten, die uns gerade die spannenden Details richtig abenteuerlich und schön und nervenkitzelnd ausmalen. Das ist ein Kennzeichen der biblischen Berichte, dass sie das in aller Regel nicht tun, sondern sie sind außerordentlich kurz und knapp gehalten, aufs Wesentliche konzentriert. Und wenn uns solche Details, so scheinbar unwichtige Details wie dieses Kissen, doch erwähnt werden, dann haben sie Bedeutung. Ich habe am letzten Sonntag in meiner Gemeinde gepredigt über die Speisung der 5000. Und mehrere Evangelisten berichten da auch so ein kleines winziges Detail, nämlich dass Jesus die Masse sich aufs grüne Gras lagern lässt. Man fragt, warum muss das wichtig sein, dass das Gras grün war? Es ist wichtig. Wir hatten gerade Psalm 23 gehört. Die Leute, die sich da lagern und die Leute, die die Evangelien lesen, das waren dann Matthäus, Markus, Johannes, zum großen Teil auch Judenchristen. Und die kannten Psalm 23. Und die wissen, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich zum frischen Wasser. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und indem das grüne Gras betont wird, wird deutlich, hier handelt Jesus als der gute Hirte. Er weidet seine Schafe auf der grünen Aue. Er ist der allmächtige Gott, der Herr Zebaoth, mitten unter ihnen, der ihnen einen Tisch bereitet. Also das sind die Details. Und wenn hier betont wird, Jesus ruht auf einem Kissen, dann wird das mit ganzer Absicht erwähnt und betont. Es wird betont, um den extremen Kontrast wirklich provokativ zum Ausdruck zu bringen. Auf der einen Seite das Toben der Elemente und die panische Hektik und die Lebensangst der Jünger und auf der anderen Seite die totale Gelassenheit, das totale Ruhen des Herrn Jesus Christus. Den Jüngern geht es wie uns in einer solchen Situation. Die können es nicht ertragen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien, kümmerst du dich nicht darum, dass wir hier ersaufen? So können wir den Urtext lesen. Das ist nicht nur eine Frage an Jesus, das ist ein ganz massiver Vorwurf. Es ist dir egal, dass wir hier vor die Hunde gehen. So kann man das auch wörtlich übersetzen. Es ist dir egal. Mensch, du liegst da, uns steht das Wasser bis zum Hals, bedeuten wir dir mit unserem Leben gar nichts. Das ist ihre bange Frage. Ich denke, wir kennen dieses Gefühl, dieses verzweifelte Schreien nach Gott und den Eindruck, es kümmert ihn nicht. Es macht ihm nichts aus, mich mit meiner Not allein zu lassen. Wo ist denn jetzt seine Hilfe? Wo ist denn seine Allmacht? Schläft doch, hat er taube Ohren? Will er nicht helfen? Bin ich ihm denn völlig gleichgültig geworden? Ich kann mir vorstellen, dass viele oder auch alle von uns, vor allem die Älteren, solche Situationen schon durchgemacht haben. Wir haben gelernt, Psalm 50, 15, die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir glauben's, wir tun's, wir rufen ihn an. Und was passiert? Nichts. Nichts. Gott schweigt. Und wir fragen, schläft er? Und dann kommt, was die Sache noch schlimmer macht, der geistliche Zweifel. Habe ich falsch gebetet? Habe ich nicht genug gebetet? Habe ich nicht genug geglaubt? Ist Schuld in meinem Leben, dass Gott mich nicht mehr hören will? Straft mich Gott für einen früheren Ungehorsam? All diese und viele andere Fragen können dann in solchen Situationen hochkommen und die Not geistlich noch schwerer machen, als sie äußerlich sowieso schon ist. Aber keiner dieser Fragen trifft die Sache. Uns geht's wie den Jüngern. Wir denken, Not ist dazu da, dass sie ein Ende nimmt. Aber wenn sie dazu da wäre, bräuchte Jesus uns in gar keine Not hineingeraten lassen. Wenn sie nur dazu da wäre, dass sie wieder ein Ende nimmt. Nein, Not ist dazu da, dass wir Vertrauen lernen. In der Not. Not ist dazu da, dass wir reifen durch die Not. Dass wir christlich Christus ähnlicher werden. Nicht als gesetzliche Forderung, du musst vertrauen. Können wir aus uns selber gar nicht, wenn Gottes Geist uns das Vertrauen nicht schenkt. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wenn dich der Kleinglaube und der Sorgengeist überfällt, dann bist du kein rechter Christ. Nein, wir sind Gottes Kinder dadurch, dass wir die Versöhnung im Blut Jesu angenommen haben. Und dass wir nun Jesus, unserem Herrn, mit Konsequenz und Gehorsam nachfolgen wollen. Das gehört natürlich dazu. Aber unsere Gotteskindschaft hängt nicht an der Menge und an der Größe unserer Glaubensdefizite, sondern allein an der Gnade Gottes. Deshalb können wir mit unseren Glaubensdefiziten, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln, auch in solchen Situationen ganz offen umgehen. Wir müssen keine Glaubenshelden markieren, wenn wir es im Moment nicht sind. Wir dürfen Glaubensdefizite in unserem Leben unbeschwert erkennen und zugeben. Sie reißen uns nicht aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Aber sie zeigen uns, wo Gott noch an uns arbeiten will und muss. Denn wir sollen ja Jesus ähnlicher werden, damit wir immer mehr zu dem werden, wie Gott uns haben will. Als Kinder Gottes, die in völligem Vertrauen in den Armen des Vaters ruhen, so wie Jesus mitten im Sturm auf dem Kissen. Nöte und Krisen sind also Einladungen zu lernen, du darfst vertrauen. Du hast allen Grund zu vertrauen, denn der Grund deines Vertrauens ist der allmächtige Gott. Wenn ein Sturm in unserem Leben tobt, dann tobt er nicht deshalb, weil er für Gott zu groß wäre und Gott die Sache nicht in den Griff bekommt. Er tobt, weil er zu diesem Wegabschnitt Gottes, zu diesem Lernabschnitt in unserem Leben gehört. Ich weiß nicht, ob es Ihnen noch in Erinnerung ist, wer hat denn gesagt, lasst uns hinüberfahren? Das war Jesus. Das heißt nichts anderes. Jesus selber ist der, der seine Jünger mitten in diese Not, mitten in diese Katastrophe, mitten in diesen tobenden Hexenkessel hineinführt. Jesus ist's. Und dann schläft er. Obwohl ein Wort von ihm genügt, lässt er den Sturm toben. Er bräuchte nur so machen und es wäre ganz still. Aber er lässt ihn toben. Wenn Gott also nur das einzige Ziel hätte, uns so schnell wie möglich aus jeder Not zu erretten, dann könnte er uns ja gleich vor jeder Not bewahren. Das läge in seiner Macht. Aber er tut's nicht. Das ist ja was anderes, was Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, wenn wir an die andere Sturmstellung denken, wo Jesus nachts übers Meer wandelt, über den See, die Jünger sind allein unterwegs. Wann hilft Jesus? Wann hilft Jesus? Nicht in der ersten Nachtwache nach 1, 2, 3 Stunden, nicht in der zweiten Nachtwache nach 4 bis 6 Stunden, nicht in der dritten Nachtwache nach 6 bis 9 Stunden. Er kommt in der vierten Nachtwache. Das ist das, was uns ja immer wieder unheimlich viel Not macht. Gott lässt sich so lange Zeit, bis er hilft oft. Manchmal hilft er sofort. So schnell, dass wir überrascht sind, wir haben die Not kaum wahrgenommen, da hat Jesus schon eingegriffen. Und manche Not hat er schon abgewendet, bevor sie uns trifft. Aber in etlichen Nöten lässt sich Gott unheimlich viel Zeit. Da sinkt uns das Herz nicht nur bis in die Hosen, sondern bis in die Schuhe. Wir zittern und sagen, aber er kommt. Das ist das Entscheidende. Wenn wir zurückblicken, wir dürfen sagen, er kam immer. Und er kam immer rechtzeitig. Gott kommt nie zu spät. Stürme und Nöte unseres Lebens sind also in erster Linie eine Einladung und eine Einübung, auch im Sturm und in der Not der Allmacht Gottes zu vertrauen. Nach der Sturmstillung glauben, liebe Geschwister, das kann jeder Heide. Wenn er ein großes Wunder gesehen hat, sagen, prächtig. Nach der Heilung jubeln, Halleluja, wir haben einen starken Gott, das ist keine große Kunst. Aber mitten im Sturm still vertrauen, mitten in der Krankheit, mitten in der Not jubeln, Halleluja, wir haben einen starken Gott. Das ist der Glaube, zu dem Gott uns führen will. Aus solchem Glauben wächst Ruhe und Gelassenheit. Ein Leben in Friede und Freude im Herrn Jesus, getragen vom Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen. Sie kennen vielleicht die Geschichte der Julie Hausmann. Als junges Mädchen hatte sie sich stürmisch und Hals über Kopf in einen jungen Mann verliebt. Und der auch in sie. Aber für ihn stand die Ausreise aufs Missionsfeld, ich glaube nach Afrika, schon fest. Die Schifffahrt war schon gebucht. Sie haben sich noch schnell verlobt, bevor er ausreisen musste. Er war weg, sie hat noch die Nachreise organisiert und fuhr ihm dann einige Zeit später hinterher. Und so eine Seereise von einem Kontinent zum anderen war damals ja für eine junge Frau schon was, in ein unbekanntes Land. Und so konnte sie es kaum erwarten, bis das Schiff endlich ankam und der Tag der Hochzeit nahe war. Endlich legt das Schiff an am Hafen. Aber der Bräutigam steht nicht da. Sie fragt sich durch, sie organisiert Träger, die ihr den Weg weisen und schließlich kommt sie dann mit fremder Hilfe auf der Missionsstation an. Sie fragt nach ihrem Bräutigam. Betretenes Schweigen, ausflüchtende Antworten, bis sich schließlich jemand ihrer annimmt und sie zum Friedhof der Missionsstation führt. Dort haben sie wenige Tage vorher ihren Bräutigam begraben. Liebe Geschwister, wenn wir uns vorstellen, wie unter den Füßen dieser Frau in diesem Moment jeder Boden weggebrochen sein muss, wie das ein Fallen ins Bodenlose war. In ihrer Not schrie sie zu Gott. Und in dieser Not entstand dieses bekannte Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich. Und der Vers 2, lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, es will die Augen schließen und glauben blind. Vertrauen ohne Verstehen. Vertrauen, wenn kein Fundament mehr da ist, als allein die Zusagen Gottes, aber nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu greifen ist. Ja, in Notsituationen will uns Gott auf der Straße der Glaubensreife einen Schritt weiterführen. Das heißt ganz praktisch für meine Not, für meinen Sturm, in dem ich gerade stehe, sieh auf die Allmacht Gottes. Bei der Vorbereitung ging mir noch ein zweites Lied durch den Kopf, außerdem von Julie Hausmann, nämlich von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er hat das wunderschöne Lied gedichtet, der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt und weiß, wie es weitergeht. Und kann die Allmacht fassen. Er bricht durch Stahl und Stein. Ich finde ein wunderschönes Bild. Eine Mauer betoniert, wo Stahlbeton, wo nichts durchgeht, wo man schon eine Panzerkanone braucht, wenn überhaupt. Aber der Glaube greift durch und kann die Allmacht Gottes fassen. Das ist die Lektion Jesu, dass er uns Grenzen zeigt. Grenzen aus Stahl und Stein. Sackgassen, in die wir hineinlaufen, wo wir sagen, da gibt's keinen Ausweg mehr, da gibt's kein Durchkommen, hier ist Schluss, aus und vorbei. Ich denke an das Volk Israel bei seinem Auszug aus Ägypten. Gott führt sie mitten hinein in eine Sackgasse, ohne jeden Ausweg, ohne jede Chance zu überleben. Vor sich das Rote Meer, eine unüberwindliche Barriere, zwar nicht aus Stahl und Stein, aber aus unüberwindlichen Wasserfluten, was am Ende aufs Gleiche hinausläuft. Und hinter sich die heranbrausenden Streitwagen der Ägypter. Vorne Verderben, hinten der sichere Tod. Und dazwischen das Volk, das gerade erst das Wunder des Auszugs erleben durfte und sich jetzt sicher fragen, Herr, da hätten wir auch in Ägypten umkommen können. Was soll das hier? Aber wir wissen, Gott lässt sie nicht umkommen, sondern Gott teilt das Meer. Gott macht Bahn, wo keine Bahn ist. Gott schafft Wege, wo keine Wege sind. Wie die Jünger im Sturm, wir ersaufen. Und jetzt schauen wir auf die Reaktion Jesu. Da ist interessant, noch den Matthäus mit dazu zu nehmen. Der Matthäus hat noch eine kleine interessante Nuance. Der sagt uns nämlich, dass Jesus zunächst noch liegen bleibt. Im Liegen wendet sich Jesus seinen Jüngern zu. Der liegt noch, der reibt sich noch gewissermaßen ersten Schlaf aus den Augen im Liegen und fragt im Liegen noch ganz verwundert seine Jünger: Gibt's irgendwas? Das ist die Steigerung der Provokation des Kissens, ja? Gibt's was? Und der Zusatz, dass ihr so verzagt seid, man kann auch übersetzen, so feige seid. Warum seid ihr so feige? Ist was los? Stellen wir es uns bildlich vor, da liegt Jesus im Boot, mitten im tobenden Wirbelsturm. Das Wasser schwappt ihm schon auch eine ganze Zeit übers Gesicht. Die Jünger werden vom Sturm fast über Bord gefegt. Der Kahn steigt auf eine Höhe des Wellenkamms, um mit tosendem Krachen ins nächste Loch zu fallen. Das ganze Schiff erzittert und erbebt. Die Planken fallen fast weg. Und Jesus fragt, gibt's irgendeinen Grund, warum ihr so blass um die Nase seid? Da sind doch die Wellen, da tobt doch der Sturm. Das Meer reißt den Rachen auf, um die Jünger zu verschlingen. Haben die nicht allen Grund, furchtsam zu sein? Jesus weiß, was Sache ist. Jesus sieht den Sturm, Jesus sieht die Wellen. Jesus erfasst die Situation glasklar. Aber seine Antwort heißt, habt ihr noch kein Vertrauen? Das ist die entscheidende Frage. Habt ihr noch kein Vertrauen? Habt ihr keinen Glauben? Haben sie nicht allen Grund, furchtsam zu sein? Nein. Anlass, ja, das ist immer wieder ein Punkt, wo ich in den Predigten darauf hinweise. Anlässe, furchtsam zu sein, Anlässe, Sorgen zu haben, haben wir genug. Fast jeden Tag. Grund haben wir keinen. Denn Jesus ist da. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Ihr Kinder Gottes, ihr dürft lernen, dass er an der Hand dessen lebt, vor dem Stahl und Stein nicht mehr sind als Schlagsahne und Wackelpudding. Stürme des Lebens sind Lektionen des Glaubens. Ein Wort Jesu genügt. Dass er es noch nicht spricht, heißt nicht, dass er nicht helfen kann. Es heißt auch nicht, dass er nicht helfen will. Es heißt nur, dass jetzt noch nicht die Zeit gekommen ist, wo er eingreifen will. Wo seine Hilfe nicht heißt, die Not zu beenden, sondern seine Hilfe die ist, dass er uns in der Not und durch die Not geistlich weiterführen will. Praktisch kann das heißen, im Sturm, im beruflichen beiseite gestellt sein, in der Isolierung, im persönlichen Versagen oder in der göttlichen Führung, ja, eine göttliche Führung zu sehen und ihn zu fragen, Herr, was willst du mir damit wichtig machen mit all dem? In der Not der Ehe kann das heißen, dass ich lernen soll, den anderen zu lieben ohne alle Erwartungen. Mir fällt in der Eheseelsorge immer wieder auf, wie viel Ehenot ist einfach da, weil Menschen sich mit ihren Erwartungen überfordern. Eine Ehenot entsteht doch da, wo Vertrauen geschädigt ist. Und dann muss man dem anderen Zeit lassen, bis das Vertrauen wieder wächst. Dann muss man in Liebe den anderen wieder gewinnen. Ich habe schon verschiedentlich Männern gesagt, so wie du mit deiner Frau umgegangen bist, kannst du nicht erwarten, dass sie dich liebt, als sie frisch, so wie sie frisch verliebt war. Sondern du hast das kaputt gemacht oder beschädigt. Jetzt musst du sie erstmal ganz ohne Erwartung wieder in Liebe annehmen und pflegen, die Beziehung wie ein kleines Pflänzlein wieder sich entfalten lassen. In der Not der Arbeitslosigkeit kann das heißen, dass ich lerne, mein Selbstwertgefühl nicht von meiner Arbeit, nicht von meinem Verdienst, nicht von meiner Anerkennung in der Gesellschaft abhängig zu machen, sondern ganz allein von der Liebe Gottes. Zu lernen, dass ich nach den Maßstäben dieser Welt nichts sein muss, um bei Gott unendlich geliebt und unendlich wertvoll zu sein. Was nichts ist und verachtet ist in der Welt, das hat Gott erwählt. In der Not der Arbeitsüberlastung kann das heißen, zu lernen, mein Leben neu zu ordnen, Prioritäten zu setzen, mich von Belastungen zu trennen, die ich mir selbst auferlegt habe, die aber nicht Gott mir auferlegt hat. Was ich gerade so kurz angedeutet habe, sind nur Konkretisierungen, was es heißen könnte. Das sind keine fertigen Antworten. Das ist die Aufgabe der persönlichen Begegnung mit Gott und auch des Gesprächs mit den Glaubensgeschwistern zu fragen, Herr, was ist es, was du mich ganz persönlich jetzt in dieser Not lehren willst? Zu welcher Erkenntnis, zu welchem nächsten Glaubensschritt willst du mich in dieser Herausforderung führen? Irmela Hoffmann hat dazu geschrieben, das sind nicht gerade harmlose Lektionen. Das erfordert den Abschied von der unreifen Rebellenphase gegen Gott und die Menschen hin zum völligen Vertrauen. Erst dann ist es möglich, auf die Not so zu reagieren, dass wir sie als Lektion in Gottes Schule begreifen und nicht bitter werden oder resignieren. Und wir hatten ja gestern schon miteinander festgestellt, dieser Weg der Glaubensreife, das ist keine Linie nach oben, sondern in diese unreife Rebellenphase können wir auch durchaus bereits als Menschen geraten, die schon Jahre und Jahrzehnte an der Hand des Herrn unterwegs sind. Aber wenn die Zeit Gottes gekommen ist, liebe Geschwister, die Not zu beenden, dann genügt ein Wort von ihm. Dann erhebt er sich und er stand auf, und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Die Stille spielt ja auch in ihren Gottesdiensträumen eine große Rolle über der Eingangstür und vorne am schönen Fenster auch, sei Stille vor ihm alle Welt. Und wir wissen, in der Bibel spielt es auch eine ganz große Rolle. Wenn er stille blieb und hoffet, so würde euch geholfen. Still sein. Nur so still, dass wir immer noch beten dürfen. Aber still auf den Herrn hoffen und harren und wissen, dass er der Treue ist. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen. Spurgeon, der bekannte englische Prediger, sagte, weil Gott der lebendige Gott ist, kann er hören. Weil er ein liebevoller Gott ist, will er hören. Weil er unser Bundesgott ist, hat er sich verpflichtet, uns zu hören. Großartig. Das ist ja heute auch gerade, wenn wir den Islam so nahe bei uns haben, da fällt es mir immer wieder besonders auf. Der Islam hat, weil er sich ja doch wesentlich aus dem Alten, in kleinen Teilen auch aus dem Neuen, Gedanken geholt hat, schon eine Vorstellung vom Heiligen, vom großen Gott. Aber für den Islam wird Gott so heilig, so souverän, so groß, dass er so weit vom Menschen weg ist, dass er sich nicht mehr so weit zu ihm herabbeugen würde, dass er sich ihm gegenüber verpflichten würde. Deshalb kennt der Islam im Grunde keine Verheißungen in diesem Sinne. Weil Gott immer der Souveräne bleibt, Allah. Es ist immer im Grunde genommen eine gewisse, man könnte fast sagen, Unzuverlässigkeit. Wenn sich Allah gerade anders überlegt hat, dann reagiert er wieder Adenauer. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ja? Aber Jesus sagt uns, dass Gott in all seiner Souveränität und Größe sich so weit zu uns herunterbeugt, dass er uns Verheißungen gibt, dass er einen Bund mit uns schließt, dass er sich an uns bindet, verlässlich,
treu, zuverlässig, fest. Wir können ihn beim Wort nehmen.
Und deshalb schließt Spurgeon seine Gedanken: Jeder von uns, der sagen kann, mein Gott, lieber Vater, kann mit völliger Gewissheit sagen, mein Gott wird mich hören. Ja, er hat mich schon gehört. Auch wenn ich die Hilfe noch nicht sehe, sie ist unterwegs. Und sie wird rechtzeitig eintreffen. Und egal, in welchen Nöten und Stürmen wir vielleicht heute stehen oder welche auf uns in den nächsten Jahren noch zukommen werden, daran lasst uns fröhlich festhalten. Der Herr hilft, der Herr hat geholfen. Amen.